Was passiert, wenn man in einem Forschungsgespräch fast verblutet? Und wie geht es einem persönlich, wenn man sich sozusagen selbstständig macht, vorher also Angestellter ist und dann in das selbstständige Verhältnis wechselt? All das habe ich gemeinsam mit Felix Kufner in einem gemeinsamen Podcast herausgearbeitet. Das ist ein langjähriger Wegbegleiter und das ist ein ganz unterhaltsamer Podcast geworden mit sehr tiefen Insights. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, und dann starten wir sozusagen auf dem Kanal mit einer Premiere auf doppelter oder dreifacher Ebene, könnte man sagen. Erstmal haben wir einen Gast hier, der vielleicht ein bisschen aus dem aktuellen Gastschema rausfällt. Mehr dazu verraten wir gleich. Dann haben wir ein neues Setup. Der Jens wollte unbedingt den Raum umbauen, streichen, malern. Das schaut ein bisschen anders aus. Bin mal gespannt. Könnt ihr gerne Feedback geben in den Kommentaren, wie ihr das findet. Und Premiere ist das falsche Wort. Wir haben wie lange haben wir es gebraucht, um diesen Podcast zum Laufen zu bringen?
Ein Jahr.
Mindestens ein Jahr. Würdest du sagen, der langjährigste Podcast-Gast, also hätte nicht mehr lange gefehlt, hätte ich sozusagen an einer Tür gekratzt. Ja, wobei es lag gar nicht. Es gab irgendwelche Gründe, wir hatten mehrere Termine, die irgendwie.
Dein Terminkalender war ausschlaggebend dafür,
dass natürlich. Du da oder? Okay, wollen wir einfach mal anfangen. Und wenn ich dich jetzt frage, wenn du dich mal auf einer Party treffen würdest und du kennst sie persönlich und die fragt dich, was machst du, wie würdest du das so Art Elevator-Pitch-mäßig beschreiben?
Ja. Ja, hallo erstmal. Ja, schön, dass ich da sein darf, Markus. Vielen Dank für die Einladung und bin ja mega froh, in so Videopodcast mal zu sein. Das ist eine Erfahrung. Also, wenn mich jemand fragt, was ich mache, sage ich meistens, oder mittlerweile sage ich einfach YouTuber. Das ist so, ja, das ist eigentlich selbsterklärend. Bei jedem gehen dann so ein paar Türchen im Kopf auf. Manche denken, man ist halt irgendwie so ein Gammler und macht gar nichts, außer irgendwie ins Internet reinzusprechen. Und manche denken, man ist halt übelst reich oder so ein Streamer wie Monte oder irgendwas. Und ja, meistens fragen die dann auch, was machst du da auf YouTube? Und dann sage ich, ja, ich teste Fahrräder. Ah, was für Fahrräder? Meistens Gravelbikes. Und dann ist das Gespräch dann ja schon im Laufen oder der andere hat gar keinen Bock drauf und dann
geht
er. Ja, genau.
Okay, also um es kurz zu vervollständigen, sozusagen, dein Name ist Felix Kufner.
Kufner,
Entschuldigung. Felix Kufner und dein Kanal heißt Felix Tested Bikes bei YouTube.
Genau. Ja, und da ist auch das Konzept eigentlich dann im Namen schon versteckt. Ich teste jede Woche ein anderes Rad. Ich mache das seit 5 Jahren jetzt, habe im März 2020 angefangen und seitdem kommt wöchentlich ein ungefähr 10-minütiges Video, wo es dann immer über ein Rad geht, dass ich dann ausführlich irgendwo in der Münchner Umgebung gefahren bin und dann mittlerweile recht ordentlich film und bespreche.
Genau, da werden wir später ein bisschen drauf eingehen, wie es dazu gekommen ist und so fort. Warum bist du sozusagen heute als Premiere hier da? Weil du sozusagen der erste Gast hier bist, der eigentlich jetzt kein Geschäft, kein Laden hat, sondern eine reine digitale Unternehmensgegenstand, könnte man sagen. Ja. Aber wir haben eine gemeinsame Schnittmenge und ich finde einfach diesen Gang, die sozusagen selbstständig zu machen mit dem Thema YouTube auch super spannend und das wollen wir heute aber ein bisschen beleuchten.
Voll. Und du warst ja nicht ganz unmaßgeblich dabei, dass ich mich auch in die Richtung selbstständig gemacht habe.
Wieso denn das?
Weil du mich mega inspiriert hast mit dem vielleicht können wir da anknüpfen. Wir haben ein Interview gemacht auf der Eurobike war ich das zweite Jahr bei Fazur, das war so vor 8 Jahren ungefähr. Und da wart ihr auf der Eurobike, habt ihr so Videos gemacht, unterschiedliche Interviews auch und wir haben auch ein Interview gemacht. Und es hat ultra viel Spaß gemacht und ist dann auch im Schluss, ich glaube 20.000 Mal geklickt worden oder so oder 40.000 Mal, also unvorstellbar viel für damalige Verhältnisse und ich war dann so geflasht, wie einfach auch diese Reichweite zu erreichen ist und viel Spaß es machen kann, so vor der Kamera rumzuhampeln. Und ja, 2, 3 Jahre später habe ich dann dasselbe versucht.
Ja, das war cool. Genau. Dann musst du nochmal über die Einnahmen sprechen, ich hab's nicht mehr begründet. Du bist ja jetzt reich, du bist jetzt YouTuber.
Ich bin mega reich, ja. Monte-Niveau.
Okay. Wichtiger Punkt, lass uns da nochmal später drauf einkommen. Also, Wie ist denn sozusagen deine Vergangenheit in der Form? Also da gibt es ja noch einen wichtigen Passus, du warst irgendwie mit meiner Frau zusammen in der Schule oder so?
Ganz wichtiger Passus, ja genau. Wir waren zusammen, im Landschulheim in Eichstätt zusammen. Like, wer noch kennt.
Du musst mich jetzt nicht fragen, weiß ich nicht, da kannte ich euch beide noch nicht.
Nee, aber da habe ich Svana eben kennengelernt und wir waren in der gleichen Schule in Fürstenbruck im Gymnasium und wir sind uns dann irgendwann später bei irgendwelchen Messen über den Weg gelaufen und seitdem laufen wir uns immer wieder über den Weg.
Ja, ja, zwangsläufig. Das heißt, du hast sozusagen ganz normal Abi gemacht, ja. Dann hast du irgendwas studiert?
Genau, ich habe Abi gemacht in Versobruck auch, mehr schlecht als recht und ja, einfach so die Schulzeit eben rumbringen wollen, ohne rechten Plan, was ich werden will, bin dann, ich bin dann Polizist gewesen, 8 Wochen lang, dann
ganz neue Seiten hier.
Rausgeflogen dort.
Keine neuen Seiten, doch nicht.
Und dann ging es eigentlich los mit der Selbstfindung. Dann habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, war ein Jahr lang Pizzabäcker bei Vapiano, habe da Vollzeit ja, Pizza gemacht und eben so das richtige Leben kennengelernt, was es heißt, eben ja 15 Stunden zu arbeiten am Wochenende, 10 Tage am Stück für einen Mindestlohn und was da für Leute eigentlich auch auf dem Arbeitsmarkt rumgeistern. Das war super interessant und auch hat echt viel Spaß gemacht. Und nach einem Jahr habe ich dann aber angefangen zu studieren, habe Soziologie studiert. Im Nebenfach erst Statistik, habe das dann zu VWL gewechselt und nach dem Bachelor angefangen in der Unternehmensberatung zu arbeiten. Habe das dann auch ein Jahr lang gemacht in der Unternehmensberatung. Das war so eher so eine Coaching-Vermittlung. Das war eigentlich ja, jetzt nicht so herausfordernd, war ein bisschen fad. Und dann ging es eigentlich für mich zu einer weiteren Selbstfindungsreise nach Thailand und Vietnam und Kambodscha. Da war ich dann 3 Monate, habe so ein bisschen auf eigene Faust versucht, mich da durch Südostasien zu schlagen. Und dann auf dem Rückflug oder am Flughafen, an dem Tag des Rückflugs, hat mich eine Freundin gefragt, ob ich Mechaniker werden will bei Fazur. Und das war damals so eine super kleine Klitsche von so ein paar Nerds, die halt irgendwie dran geglaubt haben, dass man einen E-Bike-Motor klein bauen kann. Und die hatten dann relativ so aus der Hüfte geschossen, so ein Assessment Center gemacht, wo man halt irgendwie aus den 4 Schrauben aus so einem Kettenblatt rausdrehen musste, dass die auf einem Prüfstand montiert hatten. Und da ich relativ unbegabt bin, was so Schrauben angeht, habe ich dann angefangen, dort halt mich aufs Übelste zu verletzen, habe eine fette Blutlache produziert und am Schluss war ich dann komplett in Schweiß, Tränen und Blut in diesem Raum da gesessen und die haben mich gefragt, was ich da eigentlich will und habe ich gesagt, ja, ich würde gerne Marketing machen.
Und du bist sozusagen mechanisch unbegabt, hast dich aber auf Mechaniker schnell beworben.
Ja, ich dachte mir, das ist so schwer, kann es nicht sein.
Okay. Und dann war deine Aufgabe nur 4 Schrauben rauszudrehen, dann weiß ich, hast du die verletzt.
Ja, genau. Es gibt ja dieses rote und dieses blaue Loctite und es war mit diesem roten Loctite festgemacht. Das ist eigentlich fast schon, es war richtig verklebt und ich hätte es wahrscheinlich mit mehr Hebel aufmachen können. Das war mir damals auch nicht wirklich bewusst. Und bin dann bei einer Schraube so abgerutscht, dass ich halt wirklich dann so mit der so knapp an der Hauptschlagader vorbei ins Kettenblatt reingeratscht bin und dann einfach geblutet habe wie ein Schwein. Und das war dann so der Moment, wo ich gedacht habe, gut, wäre vielleicht nicht der richtige Job für mich.
Und dann waren die vom Assessment Center von Fazur so, die haben mir so leid getan, die waren so entsetzt, dass sie gesagt haben, wo haben wir noch einen Job, wo wir keinen mächtigen Menschen brauchen und dann machen wir Marketing oder was?
Das war ganz witzig, weil die hatten 2 Geschäftsführer und der eine war eher so der Tüftler, der dafür zuständig war, dass das Ganze halt einfach von Ingenieursseiten läuft und der andere war mehr so der Business Development, der halt Tag und Nacht dafür gesorgt hat, dass er Geld reinbekommt, mit Investoren gesprochen hat und auch das ganze Geschäftsmodell aufgebaut hat und mit dem habe ich mich super gut verstanden und der hat dann einfach so aus dem Nichts ein recht faszinierendes Bewerbungsgespräch da irgendwie improvisiert und wir haben uns dann ganz gut verstanden und 2-3 Tage später war ich dann bei denen angestellt als Vertriebler erstmal, habe aber mit ihm zusammen, ich glaube in meinen ersten Tagen habe ich 12 Stunden lang Kisten gepackt, die dann alle zu Pinarello nach Italien geschickt worden sind. Also das war kurz vor dem Marktstart von dem Motor und da waren, ich glaube, 12, 13 Angestellte bei Fazur. Das heißt, jeder hat halt geholfen, wo er kann und alles war super hemdsärmelig und hat voll viel Spaß gemacht, das einfach zu sehen, wie aus nichts etwas Großes entstehen kann. Ja, das war cool.
Und das war ja sozusagen auch dein Start in der Fahrerbranche, könnte man. Mhm. Also als Mechaniker ist nichts geworden, aber du warst in der Allrounder ein bisschen später in dem Marketing gelandet.
Ja, beziehungsweise mein Hintergrund ist schon der, dass ich immer viel in Fahrradläden rumgehangen bin. Also ich bin BMX-Rennen gefahren, seitdem ich 7 bin. Ambitioniert auch, war da immer in verschiedenen, war im Bayern-Kader zum Beispiel, sind auch viele Rennen dann in ganz Deutschland gefahren. Ich war mit 16 auch noch deutscher Meister und so. Und mein Papa hat immer versucht, um das Ganze finanziell zu aufzufangen, was so ein Hobby halt eben auch kostet, hat er versucht, Räder auf den einzelnen Rennen dann zu verkaufen und das Ganze dann erstmal aus dem Kofferraum raus. Dann hat er einmal uns so einen Hänger gekauft, wo dann ja so 10 Räder reingepasst haben und die haben wir dann von Rennen zu Rennen geschleppt. Und dann kam Equipment dazu, Handschuhe, Helme, Klamotten. Und ja, dann wurde das immer mehr so ein halbprofessioneller Bauchladen. Und irgendwann sind wir dann auch da hat mein Papa dann auch ausgeholfen, in einem Radladen bei uns im Dorf in Gottgeisering, da am Ammersee. Und ich fand das immer ganz faszinierend. Wir waren auch auf 1-2 Euro-Bikes zusammen, wo wir dann halt einfach auch versucht haben, für unseren kleinen Bauchladen Produkte anzuwerben. Aber die meisten Firmen waren da schon so ein bisschen nicht angewidert, aber so schon sehr vorsichtig. Wenn man halt ein Jahresvolumen von 2.000 Euro hat, dann kriegt man halt keine Trolley-Vollausstattung in den Laden reingestellt zum Beispiel. Und das war schon, das waren so meine ersten Berührungspunkte, so mit 7, 8, 9 auf diesen Eurobikes mit der Industrie. Aber später kam das dann alles wieder zurück und ich habe immer eigentlich auch Fahrradzeitungen die ganze Zeit gelesen und hatte Bock auf Branding, auf Marken auch in der Fahrradwelt. Und das ist nie ganz verschwunden und wurde dann irgendwie dann auch zu meinem Beruf bei Fazur später.
Das heißt ja im Endeffekt, dass du jetzt nicht irgendwie aus Versehen dort gelandet bist. Du hast schon also sehr früh eine biketechnische Prägung, könnte man sagen, gehabt, ne?
Ja, also das Fahrrad ist mein ständiger Begleiter eigentlich mein ganzes Leben, solange ich mich eigentlich zurückerinnere. Nicht nur durch das BMX-Fahren, durch das Fahren im Verein und die sportliche Ambition, sondern halt einfach auch danach als Hobby bin ich Dirtbike gefahren, Enduro. Habe dann einfach immer auch ans Fahrradfahren gedacht in jeder freien Minute. Und das ist schon so eine Konstante, die sich wie so ein roter Faden durch mein Leben zieht und weiterziehen wird, hoffentlich.
Wenn wir das nächste Mal den Podcast im Sommer aufnehmen, also wir, weiß ich nicht, ob wir das nochmal im Jahr Vorlauf schaffen, aber dann müssen wir es in 1,5 Jahren machen im Sommer. Dann könnten wir das dann sozusagen mit einer anschließenden Runde hier im Pumptrack machen.
Ich habe schon echt überlegt, das Rad mitzunehmen, weil es halt einfach der geilste Pumptrack in ganz München steht bei euch direkt vorm Office.
Das ist aber das Wetter ist heute nicht so ganz ideal.
Super rutschig, ja.
Okay, also das heißt, du hast sozusagen eine frühkindliche Prägung, was das Thema Fahrradfahren angeht, bist dann durch verschiedene Umwege in der Fahrradwelt bei einem Startup gelandet. Ja, also Fazur ist ja ein Motorenhersteller, heute heißt es ein bisschen anders, was gekauft worden von Porsche E-Bike Performance, glaube ich, heißen die konkret. Genau. Und was war denn so dann da deine Hauptaufgabe? Also am Anfang Kisten packen, weil kleine Firma, aber gab es noch andere Themen zu sagen?
Da gab es mehrere Themen und das war auch so eine Findungsphase da drin. Also ich hatte echt überall, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, das Glück, dass ich mich in solche Jobs reinfinden konnte und nie in so einem festen Unternehmen drin gefangen war, wo ich nur das arbeiten durfte, was in meiner Jobbeschreibung auch drin stand. Und bei Fazur war halt dann recht schnell klar, dass ich jetzt kein Vertriebler bin. Also ich war da 23 oder so, 25, aber trotzdem halt super jung und saß dann am Tisch mit Fausto Pinarello zum Beispiel und habe dem erklären sollen, wie unser Motor funktioniert. Und der Typ hatte 2 Handys an jedem Ohr, also das war wie in so einem Comic eigentlich. Also wir sind nach Italien gefahren, da bei Venetien ist deren Hauptsitz und in der Firma ist halt Fausto Pinarello so der Sohn von dem Firmengründer und halt überlebensgroß, mega die Legende, jeder himmelt den halt an dort auch. Und dem habe ich dann versucht, irgendwie so dieses Motorenkonzept zu verkaufen. Das war halt ultra schwierig für mich damals. Und ich habe das damals auch mit einem erfahreneren Vertriebler zusammen gemacht. Und der hat das dann einfach weitergemacht. Und irgendwann war halt klar, wir brauchen jemanden, der sich um das ganze Thema Marketing kümmert, aber vor allem auch PR. Also wir sind damals als B2B-Marke so ein bisschen bekannt geworden durch Messen, aber halt noch nicht beim Endkunden oder halt auch generell einfach über diese super nerdigen Produktentwickler hinaus. Und da musste man halt dann recht, also muss man bei null anfangen, ohne Kontakte, ohne Erfahrung auch, dann einfach recht schnell ein Netzwerk aufbauen, mit vielen Journalisten sprechen und auch lernen, wie diese Journalisten ticken, was die hören wollen, was sie nicht hören wollen, was sie brauchen, wer was kostet auch. Also es war auch total interessant. Und auf dieser Reise gab es ultra viele Sachen zu lernen, die ich, glaube ich, auch nie in einem Studium oder so hätte lernen können. Deswegen auch da wieder super dankbar dafür, dass das damals geklappt worden. Also dass mir einfach dass ich diese Chancen bekommen habe, obwohl es auch richtig hätte schief gehen können.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert denn Vertrieb im B2B? Rufst du einfach irgendwo an und sagst, ja, bin hier der Felix, ich habe ein Motor, kann ich mal vorbeikommen?
Ja, so ungefähr war das damals. Echt? Also wir hatten eine Italien-Tour, da waren wir bei, ich glaube, 4 Firmen. Das war Pinarello, Fantic, Titici und noch so ein super kleiner am Gardasee. Und wir hatten vorher halt Termine ausgemacht und sind da überall hingefahren mit unseren im VW-Bus und hinten halt 4 Testräder. Davon haben 3 nicht funktioniert, weil das natürlich alles Prototypen waren. Und sind dann da mehr oder weniger einfach mit unserem Vertriebler-Köfferchen da reingelaufen und haben halt versucht, einfach auf Augenhöhe mit denen zu verhandeln. Aber ich glaube, heutzutage macht man das ein bisschen anders. Da machst du zumindest schon so. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass sich die meisten Leute vorher schon kennen, und auch erfahrene Vertriebler wechseln ja meistens zwischen den einzelnen Firmen hin und her und tauschen dann nur die T-Shirts aus, also wo die Logos dann draufstehen vom Arbeitgeber. Und die Kontakte bleiben eigentlich bestehen.
Also was? Bei Fazur war ja keiner aus der Fahrerbranche. Ja, also es gibt da keinen, zumindest kenne ich zum damaligen Zeitpunkt keinen, der jetzt irgendwie eine Fahrradindustrie vergangen hatte.
Gar nicht. Also man muss halt auch, das ganze Netzwerk war bei null. Auch die Investoren zum Beispiel hatten damals, glaube ich, auch noch nicht in den Fahrradbereich investiert. Deswegen gab es da auch nichts, worauf man sich hätte stützen können. Und ging halt viel über Empfehlungen oder einfach so Cold Calls einfach. Oder LinkedIn und so, dass man halt einfach rausfindet, wer ist der Entscheider, die anschreiben und sobald man Fuß in der Tür hat, dranbleiben.
Also ganz kurzer Hinweis für all diejenigen, die jetzt mehr über Fazur wissen wollen. Witzigerweise haben wir dazu 1-2 YouTube-Videos gemacht. Das können wir gerne mal verlinken unten in der Videobeschreibung.
Wir zwei?
Wir haben ein Video dazu gemacht, glaube ich, auf jeden Fall.
Haben wir nicht mal eine Hausführung gemacht
zusammen? Wir haben auch eine Hausführung gemacht, ja. Da, glaube ich, warst du da nicht mehr auf dem Video drauf. Da, glaube ich, hast du doch das durchgeführt und da haben wir aber ein Interview gemacht dann mit den beiden Gründern.
Genau,
ja. Es ist eine super spannende Story.
Ja, voll.
Und das ist ja auch eine Entscheidung, sag ich mal, zu sagen, okay, ich baue jetzt einen Motor. Da gibt es dann irgendwie so ein Pappmodell, was dann da irgendwie entstanden ist. Und mittlerweile haben sie die Firma ja verkauft. Und es aber dann auch, war auch ein wachsendes Konstrukt. Also wenn du anfängst mit 13 Leuten, wie viel waren es am Ende, bevor sie verkauft haben, ist, glaube ich.
Also ich bin gegangen, das war im März 2020, da waren es so 120 Leute und jetzt sind es, glaube ich, 430.
Ja, das ist schon krass. Wie war so damals das Feeling, als du sozusagen in ein Startup reingehst? Da kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, ja, warum gehst du in ein Startup? Das ist ja vielleicht nicht so sicher. Wer weiß, ob es die morgen noch gibt. Jetzt machst du irgendwelche Sachen, die vielleicht gar nicht im Arbeitsvertrag drinstehen. Das kann ja auch irgendwie in deinem Umfeld eine negative Wahrnehmung sein.
Ja, also es war jetzt nie so ein Thema, dass es ein Risiko wäre, für die zu arbeiten, sondern eigentlich eher, cool, du bist in der Fahrradbranche, du reist sau viel. Und man hatte ja dann auch immer relativ coole Marken, mit denen man halt irgendwie, also die Räder, mit denen man rumfahren konnte, die man halt ausprobieren konnte. Das waren so die Benefits damals. Was man halt nicht gesehen hat, ist, dass man in so einem Startup halt ultra viel arbeitet und das halt irgendwie dazugehört. Da gibt es halt dann als Zuckerchen kriegst du halt um 4 dein Bier und dann arbeitest halt weiter bis um 10 und bis am nächsten Tag um 8 wieder auf der Matte und am Wochenende bist du auf irgendwelchen Messen und am Montag in der Früh räumst du mal VW-Bus aus und gibst wieder 5 Tage Vollgas im Büro und am Wochenende bist du wieder auf irgendeiner Messe. Und das geht halt als junger Mensch voll gut und hat auch, also ich habe das auch nie wirklich hinterfragt, ob das jetzt irgendwie gefährlich wäre, falls das Motorenkonzept nicht aufgeht. Es sah auch von Anfang an eigentlich danach aus, als würde es im Markt auch, ja, als wäre es zum richtigen Zeitpunkt in den Markt reingekommen und wir hatten richtig, richtig tolle Partner von Anfang an, die das halt auch wirklich uns aus den Händen gerissen haben, als wir es halt noch in einer relativ kleinen Stückzahl produziert hatten. Und da war ich mega optimistisch, dass das weiterhin so läuft.
Okay, wir sind kein Startup mehr, hier gibt es irgendwie kein Bier ab 4.
Ich habe mega den riesen Bierkühlschrank, habe ich gerade gesehen.
Ja, aber das, ist doch von einer Einweihungsparty.
Ach so, ja, das ist immer gefüllt.
Genau.
Bleibt voll.
Okay, dann haben wir uns irgendwann kennengelernt, auf der Messe Eurobike. Da haben wir genau dieses erste Video dort gemacht. Das war dann, da hat der Basti mich abgeholt und gesagt, hier, wir müssen irgendwie zu Fazur. Also ich dachte, was ist Fazur? Kenne ich. dann haben wir da ein Video gemacht, sozusagen über den Antrieb, den man aus dem Rad irgendwie so rausziehen konnte. Da war so ganz stolz drauf, dass man das irgendwie so rausgezogen hat und auseinandernehmen konnte irgendwie.
Weißt du, wie geil? wenn du auf so einer Messe bist und halt dieses Ding vorzeigst, dann sprichst du 2000 Mal den gleichen Satz am Tag. Und das ist irgendwann im Kopf so drin, dass du halt wie auf Autopilot das ganze Ding, du drückst einfach auf Play und dann läuft diese Präsentation 2,5 Minuten. Das habe ich bei dir im Video auch gemacht. Und ich schaue mir das manchmal an und denke mir, ach witzig, wie begeistert ich damals davon war. Voll gut. Ja.
Echt? Du schaust das Video noch nachher?
Ja, ich fand das witzig, ja.
Ja, es war aber auch ein gutes Video. Von daher. Und dann sind wir einmal zum Hausbesuch sozusagen zu Verzug gekommen und sind einmal das Ding durchgelaufen. Und das war so ein bisschen so unser First Kontakt, könnte man sagen. Mhm. Jetzt war mal ein kleiner Zeitsprung. Irgendwann war das Ding mit Verzug vorbei. Du wolltest dort raus. War das schon der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, du machst jetzt selbstständig? Oder was war so die, wie ist so die Herleitung von dem Gedanken, jetzt mache ich einen YouTube-Kanal und gehe aus dem, in Anführungszeichen, sicheren Angestelltenverhältnis raus?
Ja, es war auch einer der Gründe, warum ich rausgegangen bin, war eben der krasse Wachstum und ich musste mich immer mehr verbiegen. Also ich habe immer mehr Marketing gemacht und immer weniger PR und mir hat das halt ultra viel Spaß gemacht, mit den Presseleuten zu reden und Artikel zu organisieren, auch Videodrehs zu organisieren und zu gucken, dass halt dieses Rad in möglichst vielen Medien vertreten ist, wo halt unser Motor auch drin war. Und auf dem Weg habe ich halt so viele YouTuber kennengelernt, die mit mehr oder weniger null Handwerkszeug gestartet haben, also nicht mal mit einer Kamera, sondern mit dem iPhone irgendwie. Und da halt auch sich einen geilen Kanal aufgebaut hatten, eine Mordsreichweite hatten. Und da ist halt immer mehr in mir so dieser Wunsch entstanden, auch mal sowas zu probieren, weil ich halt immer mehr Gefallen auch daran gefunden habe, irgendwie dieses, das ist ja wie so ein Glücksspiel eigentlich. Du gibst so ein Interview und jemand hält eine Kamera auf dich und du weißt dann im Endeffekt nicht, hat das jetzt 5 Klicks oder 5000 oder vielleicht 50.000. Und diesen Thrill fand ich wahnsinnig witzig und habe dann auch irgendwie parallel schon viel überlegt, aber halt es nie durchgezogen, weil ich dachte, das wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Und als ich dann bei Verzur aufgehört hatte, habe ich noch einen Job bei Dot angefangen. Dot ist ein E-Scooter, E-Scooter-Firma, die so...
Ah, stimmt, ja.
Ja, diese habe ich das deutsche Marketing halt gemacht. So pünktlich zum ersten Tag vom Lockdown habe ich da meinen Arbeitsvertrag unterschrieben und haben wir versucht, während dem Lockdown, also dem ersten Corona-Lockdown, die E-Tretroller-Nutzung in Deutschland anzukurbeln, was ja ein Ding der Unmöglichkeit dann auch fast war. Aber ja, ich habe mir da auch ein ziemliches Bein ausgerissen, aber parallel eben schon angefangen, einzelne Videos zu drehen. Mit meiner Freundin ein iPhone in die Hand gedrückt und gesagt, ja, jetzt film mal, wie ich ein Bunny Hop über dieses Stöckchen da mache. Und dann haben wir das hochgeladen. Das hatte dann vielleicht 50 Views oder so. Und war halt auch eine witzige Erfahrung, ohne Schnittprogramm, weil ich nicht wusste, wie man schneidet. Und das haben wir eine Zeit lang gemacht. Und irgendwann kam es dann dazu, dass ich ein Gravelbike mal mir einfach gekauft hatte und dann überlegt habe, was könnte man über ein Gravelbike für ein Video machen? Und dann habe ich einfach so einen Übervideotitel, was ist ein Gravelbike? Habe ich das irgendwie so zusammengestopselt, halt 10 Minuten lang, was ein Gravelbike ist und was nicht. Und dann hochgeladen, am nächsten Tag hatte das halt, ich glaube, 5000 Views oder so. Das war halt echt unfassbar viel für fast keine Abonnenten und halt auch kaum Reichweite mit den Videos davor. Und dachte mir, okay, krass, das ist irgendwie so, da ist irgendwas drin. Und hätte ich jetzt zwar nicht gedacht, weil ich jetzt kein Gravelbike-Experte bin, aber mache ich nochmal. Da habe ich dann angefangen, so die Räder von meinen Freunden zu reviewen. Und auch habe dann immer die Artikel in der Tour vorher gelesen, dann so auf meine Sprache übersetzt und dann halt irgendwie vor der Kamera versucht, so in einem Take zu freestylen, damit ich halt möglichst wenig schneiden muss und damit ich halt möglichst viele Räder auch bekomme, habe ich einfach alle möglichen Räder von Freunden bei uns im Garten gestellt oder bin zu denen gefahren, habe dann einfach mein Handy auf so ein Stativ gestellt und ja dann auch schon mit so einem Kabel-Lavalier-Mikrofon versucht dann einfach Content mit den Rädern zu machen. Und dann hat es keine, ich glaube, 2 Monate gedauert. Und dann kam so das erste Testrad von Fuji damals einfach zu mir. Also die haben schon vorgefragt, aber haben gesagt, hättest du Bock, mal ein Rad von uns auf deinem Kanal vorzustellen. Und dann haben sie mir ein Fuji Yari geschickt. Und es war halt damals unglaublich, dass ich so ein geiles Rad im Wohnzimmer hatte, mit dem noch nie jemand gefahren ist. Und dass ich dann auch eben filmen durfte. Und nachdem dieses Yari abgefilmt war, kam Rose Backroad. Und dann war es eh so, nachdem Ruse bei mir irgendwie ein Video platziert hatte, kamen ja noch weitere Hersteller. Und das ging dann irgendwie so peu à peu, dass ich da einfach so ein Schneeball festgetreten hatte oder fest losgelöst hatte und immer mehr ja, Leute sich bei mir gemeldet haben, ob ich mal deren Räder testen wollen würde. Auch Privatpersonen, das war auch ganz witzig. Und ich wusste noch von euch damals, dass du immer gesagt hast, ja, Frequenz ist das A und O. Also
in der Anzahl der Videos.
Genau, ja. Versuch, so viele Videos wie möglich zu produzieren, in einem gleichbleibenden Abstand. Und ich hatte 3 Videos pro Woche damals und ich habe mir gedacht, ja gut, 3 schaffe ich nicht, aber 1 pro Woche ist so ein, das kriege ich hin und kann ich auch mit meinem Job vereinbaren und ja, so habe ich das durchgezogen und irgendwann, ja, irgendwann ja, musste ich, also ich weiß auch nicht, also irgendwie jetzt sind eine ganz schöne Menge Räder zusammengekommen.
die ersten Fälle, die du bekommen hast, kamen die jetzt einfach auf dich zu, weil die den Kanal entdeckt haben oder weil du die Leute schon kanntest und die das mitbekommen hast, wie du das machst?
Ja, sowohl als auch. Also bei Fuji, die kannte ich nicht zum Beispiel. Die,
das waren die ersten?
Das waren die ersten, ja. Das war krass. Merida war auch ganz früh schon dran. Die kannte ich auch nicht. Und ich kannte dann zwar zum Beispiel Leute bei Cube oder so, aber auch ganz witzig. Also ich hatte jetzt bei Cube 10 Jahre lang die Marketingverantwortliche ganz oft gesehen und so. Und da ist nie eine Kooperation zum Beispiel jetzt entstanden. Und jetzt gerade vor 4 Wochen habe ich das erste Cube-Rad von denen bekommen. Das war auch, ja, ist auch so ein Meilenstein. Aber die Kontakte halfen natürlich so ein bisschen, so ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Firma hat jetzt gerade irgendwie Bock, sowas aufzubauen. Und die konnten mich dann vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen, wenn sie mich einfach auch so ein bisschen erlebt hatten auf Messen oder auf irgendwelchen Veranstaltungen. Aber das meiste kam tatsächlich auch auf Anfrage von den Herstellern selber, weil sie die Videos irgendwie gesehen haben oder geschickt bekommen haben oder keine Ahnung, wie sie da drüber gestolpert sind.
Okay, aber du hast sozusagen ganz normal noch bei Dot gearbeitet und hast parallel angefangen, so einen YouTube-Account zu starten. Ja. Wann hieß der Felix Tested Bike? So hieß er von Anfang an so? Oder?
Der ist von Anfang an so.
Okay. Auch als du Bunnyhops gemacht hast?
Ja.
Aber wo ist da der Bezug?
Ich glaube, ich hatte schon immer die Idee,
Ich mache Bunnyhops und dann nenne ich den Kanal Felix Tested Bikes. Das macht total Sinn.
Ja. Nee, ich habe schon davor, ich hatte 3 Räder. Ich hatte ein BMX-Rad, ein Enduro-Rad und eben dann später auch dieses Gravel-Bike. Und mir war schon klar, dass ich diese Räder auch irgendwie vorstellen möchte. Aber ich konnte nicht einfach mit Reviews starten, weil ich zu wenig Räder hatte. Und diese Bunnyhop-Videos, die waren halt Hub-Videos, würde man heute sagen, also mit dieser Google-Strategie Hub Hero Help, wären das halt einfach Hub-Videos, die einfach den Haupt-Content unterstützen. Und da habe ich halt frühzeitig dann auch immer ja, so Videos produziert, die einfach nur ja, Infos haben, die einfach über das Bike-Review hinausgehen. Also, keine Ahnung, 10 Tipps für den Winter, was sind die besten Fahrradhelme und sowas. Also solche Videos habe ich auch immer gemacht, die dann auch über lange Sicht dann dem Kanal auch geholfen hatten, haben ja, gesehen zu werden und auch viele Abonnenten dann gewonnen haben. Aber das Hauptkonzept war mir damals schon klar, sollte eigentlich darum gehen, dass ich irgendwelche Räder teste. Welche wusste ich nicht, aber ich wusste, dass es einfach ein Interesse gibt, dass jemand Räder vorstellt und das auf eine möglichst unkomplizierte Art.
Okay, jetzt hast du sozusagen parallel neben der Arbeit Videos gedreht. Wann war so der Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt mache ich das hauptberuflich?
Das war dann recht früh. Also ich habe dann, ich glaube, ich habe so ein halbes Jahr ungefähr gemacht. Das war dann im Herbst 2020, wo ich dann gemerkt habe, wenn ich mich bei YouTube richtig reinknie, dann kommt auch wirklich was bei raus. Und habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht und eben rausgefunden, dass es so einen Gründerzuschuss gibt vom Arbeitsamt. Und hatte dann einfach auch irgendwie so die Schnauze voll vom Angestelltsein. Es war eine unfassbar stressige Zeit, auch während Corona, wo wir halt einfach auch alle irgendwie daheim hocken und nicht wussten, wie es weitergeht. Und ich dachte mir, ja gut, um irgendeine Kontrolle über mein Leben zurückzubekommen, kündige ich jetzt aber meinen Job.
Und logisch.
und gehe all in mit dem YouTube-Kanal. Also das war damals glasklar. Aus heutiger Perspektive war es schon sehr riskant und das war mir damals tatsächlich einfach überhaupt nicht bewusst. Habe ich komplett ausgeblendet, was es auch finanziell bedeuten könnte, wenn es nicht klappt. Und habe mich dann auch beim Arbeitsamt für diesen Gründerzuschuss beworben. Da macht man so eine Fortbildung, lernt dann verschiedene Sachen, Buchführung und sowas und macht dann am Schluss so einen Businessplan, wo man dann eben nachweisen muss, dass das Unternehmen im halben Jahr noch existieren kann und kriegt dann ein halbes Jahr Arbeitslosengeld und ist dann erstmal so aufgefangen. Und das habe ich gemacht und das habe ich dann, ich glaube, ab dem Januar 2021 bekommen. Und dann bin ich halt wirklich so, ja, all in, den ganzen Tag YouTuber sein, habe ich dann gestartet. Und am Anfang ist der Druck natürlich nicht so hoch, da hast du, da war ich ja in so einer, war ich einigermaßen steuerbefreit, also bis zum Umsatz von 22.000 Euro musst du ja nichts versteuern und ich habe dieses Grundeinkommen eh gehabt. Deswegen habe ich mir da gar nicht so einen Stress gemacht wegen Geld und habe einfach geschaut, dass ich Räder bekomme, dass ich auf Pressecamps eingeladen werde, dass ich mein Netzwerk irgendwie vergrößere, dass meine Videos besser mache, dass ich lerne zu schneiden, dass ich lerne, die Videos besser für YouTube eben aufzubereiten, Kommentare zu beantworten. Also so viel da reingesteckt, einfach YouTube zu lernen und einfach zu verstehen, was diese Plattform und die Zuschauer vor allem auch wollen. Und ja, fast gar kein Geld damit verdient. Und ja, das war, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Polster, dieser Gründungszuschuss, ohne den es ein bisschen heftiger geworden wäre, weil der Kanal einfach an sich auch noch sehr, sehr klein war. Also ich hatte da vielleicht 5.000 Abonnenten oder so. Und
am Start, als du es sozusagen gekündigt hast und voll losgelegt hast, hast du so einen Kanal gehabt mit 5.000 Abonnenten?
Genau. Also es gut, die Abonnentenzahl ist jetzt nicht so entscheidend dafür, um einzuschätzen, wie groß ein Kanal ist, aber ein Indikator war einfach, dass Videos teilweise schon richtig, richtig viele Klicks bekommen und da waren halt so, viele waren damals so 10.000
Aufrufe.
Ja. 10.000 Aufrufe. Und Affiliate-Programme sind damals auch ziemlich gut gelaufen, also da konnte ich dann schon recht früh tracken, wie erfolgreich eine Kooperation mit dem Radlhersteller beispielsweise ist oder wie viele Räder der dann auch verkauft durch so ein Video.
Das ist mal ganz kurz einmal einzuhängen. Wenn man jetzt sozusagen vorhat, sich mit einem YouTube-Kanal selbstständig zu machen, gibt es ja verschiedene Einnahmequellen. Mhm. Einer ist also sozusagen, wir nennen es bei uns immer YouTube-Money. Mhm. Das bekommst du bei 4.000 Aufrufen auf dem Kanal innerhalb von 340 Tagen und 1.000 Abonnenten. Dann hast du die Möglichkeit, sozusagen Werbeanzeigen auf deinem Kanal zu spielen und dann bekommst du davon einen Teil der Einnahmen, wenn sozusagen ein externer Sponsor Anzeigen auf deinem Kanal macht, bekommt dann der Creator, bekommt dann davon Geld ab. Ich weiß gar nicht, wie der Prozentsatz ist, aber bekommt man irgendwas. Das zweite ist, dass jemand sozusagen einen Kanal beauftragt, ein Video zu machen, dann bekommst du Geld sozusagen für eine Kooperation. Und das dritte sind Affiliate-Programme, wo du mit einem Hersteller zusammenarbeitest, der gibt dann irgendwie einen Link oder einen Gutscheincode oder irgendwas und dann bekommst du sozusagen an den Einnahmen, die der Hersteller macht, auch wieder prozentual etwas drauf. Also ganz, ganz bekannt ist eigentlich Amazon Affiliate, mhm. Dass du sozusagen dann, wenn jemand bei Amazon was kauft und das ihn vorher überlinkt und hingeschickt, dann bekommt derjenige, der sozusagen ihn da hingeschickt hat, einen Anteil an Werbung. Das sind jetzt die Haupt.
Genau, ich habe noch eine vierte Einnahmequelle und das sind Jahressponsorschaften, wo ich dann exklusiv zum Beispiel Helme von der Marke trage oder die Klamotten oder die Schuhe. Und das habe ich auch relativ früh schon etabliert, also dass ich einen Klamottenpartner hatte oder einen Schuhpartner oder eben einen Helmpartner oder einen Taschenpartner hatte ich auch, weil dadurch ist so eine Grundsicherung einfach geschaffen und man kann Content für diesen einen Kunden schon mal einplanen und um diese freien Slots herum dann eben diese Kooperation aufbauen.
Aber, als du diese 5.000 Abonnenten jetzt hattest, sozusagen, wie war dann schon deine du hattest sozusagen dann YouTube Money, aber das ist nicht so viel. Also das ist, du hast dann irgendwie da gibt es so eine Art Marktplatz, wo man sagt, okay, wie viel werden deine Videos geschaut, wie viel ist der Werbepartner bereit dafür zu bezahlen? Und dann bekommst du teilweise 1 Euro pro, 1 Euro CPM sozusagen.
Und 2000 Views.
Ja. 2000 Views, genau, das war's. Es gibt aber auch andere, wie zum Beispiel, wenn es um hochwertige Sachen gibt, dann gibt es dann 20 Euro, 30 Euro. Das ist der Fahrradbereich zwischen 1 und 5 Euro, könnte man sagen, pro 1000 Views. Also du musst schon viele Views produzieren, um damit Geld zu verdienen. Und ich kenne viele YouTuber und wenige, die sich potenziell komplett über das YouTube-Geld sozusagen selbst finanzieren könnten. Genau. Das ist ein bisschen ein Problem, auch wenn es hier und da vielleicht ein bisschen anders dargestellt wird. Aber selbst große Streamer, große YouTuber können ihren Aufwand, den sie haben, jetzt nicht allein über das YouTube-Einnahmeprozedere finanzieren.
Ja, genau. Das war auch ein bisschen ernüchternd. Also ich habe auch diese 4.000 Stunden Watchtime und die 1.000 Abonnenten sehnlichst dabei gesehnt, also wirklich drauf gewartet und gebrannt. Da dachte mir, okay, jetzt habe ich's. Und dann kriegst du vielleicht irgendwie 50 Euro im Monat oder so am Anfang. Und dann ja, irgendwann 100 und vielleicht irgendwann mal 1000, aber trotzdem reicht das halt nicht, um sich eine Existenz darauf aufzubauen, sondern du musst schon ein bisschen kreativ sein und auch gerade im Fahrradbereich sind die Klickzahlen jetzt nicht so crazy wie jetzt im, keine Ahnung, in so einem
Kosmetik.
Kosmetik ist gut.
Also vielleicht auch, könntest du vielleicht auch ergänzen.
Ich weiß nicht, wie authentisch ich das verkaufen kann.
Also Mode ist gut bezahlt.
Ja, Finance ist, hat einen ziemlich hohen CPM. Also ich bin relativ zufrieden jetzt mit dem CPM, den ich jetzt gerade habe. Also gerade auch so, es ist auch total, es schwankt halt auch so crazy. Zwischen Black Friday und Weihnachten ist halt irre hoch. Und im Januar haben die Firmen erstmal kein Geld mehr und sortieren sich erstmal neu, das ist wieder irre niedrig. Und im Sommer, wenn eigentlich der meiste Fahrrad-Content geschaut wird, ist es so mittelgut. Es ist halt ein nettes Zubrot, aber es ist halt nichts, worauf man sich verlassen kann, weil die Schwankung auch echt enorm ist.
Also wir können auch unser YouTube-Team nicht ansatzweise mit dem Geld finanzieren.
Ja, ich glaube auch wegen eurem Büro.
Ich meine nur das Team, unabhängig von den Nebenkosten, die wir noch so haben.
Was, die ist wahnsinnig teuer.
Ja, das jeder Cent wert.
Das stimmt,
Das passt aber im Verhältnis aber nicht viel.
Ja, das ist krass. Also man muss da schon irgendwie kreativ rangehen und sich halt eben auch Unternehmensstrukturen ausdenken. Und das war damals für mich auch ein bisschen die Herausforderung, weil ich hatte schon Vorbilder für YouTuber, die einfach davon leben können, also zum Beispiel Ben Delaney in Amerika oder David Arthur in England, die halt nur Fahrräder reviewen, aber wo ich halt dann auch erstmal verstehen musste, wie verdienen die eigentlich Geld und was haben die für Kooperationspartner und gibt's Content, der nicht bezahlt ist beispielsweise, und da habe ich wirklich ganz, ganz viel auch mit den Leuten dann sprechen können, wenn die halt kennenlernt auf irgendwelchen Events oder so, und nach eben dieses Wissen erst aufbauen können, wie eigentlich auch so eine Unternehmung aussehen muss, damit man davon leben kann. Also es ist das eine, gute Videos zu machen, aber das andere ist halt auch irgendwie, ja, damit Geld zu verdienen.
Was war jetzt sozusagen, also wir haben einmal das Thema YouTube Money angesprochen, aber was war sozusagen deine erste gute Einnahmequelle?
Also die beste war am Anfang, und die, ohne die es auch nicht gegangen wäre, waren Affiliate-Programme. Amazon ein bisschen was, habe ich aber nicht so viel gemacht. Ich habe vor allem mit Rose damals zusammengearbeitet. Die hatten das beste Affiliate-Programm bis zu dem Zeitpunkt. Die hatten von Anfang an auf Awin gesetzt und also ich habe auch was davon, wenn ich für Awin Werbung mache, aber ich werde nicht bezahlt von Awin. Aber Awin hat einfach ein sehr, sehr gutes Tool, wo man ganz genau nachvollziehen kann, welcher Link wie erfolgreich zu Käufen führt innerhalb von einer Periode
also
von 30 Tagen.
Ein Affiliate-Programm, ein Softwareprogramm, mit dem Rose zusammengearbeitet hat. Sozusagen.
Genau, ja. Und da sind halt auch ganz viele andere Fahrradmarken dann mittlerweile. Und das Ganze hat halt einfach den Vorteil, dass eine Kooperation erstmal unbezahlt starten kann beispielsweise und man dann schauen kann, wie interessant kann ich jetzt zum Beispiel ein Video gestalten, das dann dieses Rad eben auch verkaufen soll. Und wie, also was hat die Firma auch davon, wenn sie mir dann ein Rad schickt? Und da war dann relativ schnell klar, beide Seiten haben richtig viel davon und der Zuschauer hat auch noch was davon, wenn das Rad richtig eingeordnet ist. Also Win-Win-Win und Win für Awin auch. Also alle Seiten gewinnen. Und eines der fairsten Einkommensquellen überhaupt beim YouTube. Genau. Und irgendwann habe ich dann angefangen, Geld für einzelne Reviews zu nehmen. Das hat auch ein bisschen gedauert, da den Preis auch zu finden. Also ich habe als Marketeer auch immer, ich war immer recht erstaunt darüber, wie stark auch der Content bezahlt ist. Also im Printbereich beispielsweise kriegst du zwar vielleicht ein Interview oder eine Firmenpräsentation oder irgendwie eine Pressemitteilung gut abgedruckt, aber wenn du das Ganze 2-3 Mal willst, dann wirst du halt dann höflich gebeten, mal eine Anzeige zu schalten. Das kannst du 2-3 Mal verneinen. Wenn du das dritte Mal machst, dann erscheint halt deine Pressemitteilung nicht mehr bei denen oder die News gehen einfach unter oder ja, die sind einfach immer am längeren Hebel und man muss immer gucken, dass man jede Pressestelle, jedes Media-Outlet eigentlich vernünftig bezahlt, dass alle Seiten auch weiterhin glücklich bleiben. Und diesen Preis, den gibt es bei YouTube natürlich auch. Und da allein schon den Videopreis zu finden, hat relativ lange gedauert, 2-3 Jahre ungefähr.
Okay, aber wann war denn der Zeitpunkt, du hast sozusagen diesen Gründerzuschuss bekommen, das hat ein halbes Jahr gedauert und ab dem Zeitpunkt musst du eigentlich ohne klarkommen, das hat auch funktioniert.
Ja, Ich hatte da mega Glück, genau zu dem Zeitpunkt, wo dieser Gründungszuschuss eben nicht mehr, oder nicht mehr ausgezahlt worden ist und ich dann auf eigenen Beinen stand, kam eine Anfrage von der Beiko, einer Einkaufsgenossenschaft, und die haben einen YouTube-Kanal gestartet und die haben bei mir 4 Videos im Monat eingekauft. Und die Videos konnte ich selber produzieren. Die haben mir Räder geschickt, die haben mir ganz, ganz freie Hand gelassen, was ich für ein Content produzieren kann. Wichtig war nur, dass er halt geschaut wird und dass Produkte von der Biko da ausschließlich zu sehen sind. Und das war dadurch eine sichere Einnahmequelle und auch sehr, sehr viel Arbeit, was ich dann so, ich glaube, schon ein Jahr lang für die gemacht habe, bis sie das Projekt dann auch eingestampft haben wieder, aus verschiedenen Gründen. Aber ich habe für die dann auch zum Beispiel die Baiko-Messe Frankfurt betreut und habe da 16 Videos an 3 Tagen gemacht und das einfach auch so kennengelernt, wie man das wie man strukturiert Content machen kann. Und ohne die wäre es damals auch ziemlich eng geworden als Auftraggeber. Und ich hatte immer wieder dann danach auch so Anfragen für Kanalbetreuungen, wo ich halt eben auch mein Gesicht als Moderator hergebe. Das habe ich dann aber später nicht mehr machen wollen und können, weil ich eben mein Gesicht nicht als Werbegesicht für andere Plattformen hergeben wollte. Das war mir dann zu riskant, dass ich mir da selber meine eigene Plattform kaputt schieße. Aber für den damaligen Zeitpunkt war es genau das Richtige und hat echt mega gut funktioniert. Das war cool. Auch einfach eine coole Zeit, weil die Baiko einfach auch sehr, sehr viele Räder in ihrem Portfolio hatte, wo man sehr viel unterschiedlicheren Content machen konnte als jetzt auf meinem Hauptkanal.
Du hattest, glaube ich, noch einen zweiten positiven Einfluss, weil das war ja Corona-Zeit, also 2020, als du angefangen hast, 2021 war immer noch Lockdown, ja. Glaube ich, wenn ich es im Kopf habe.
Ja.
Und das hat ja schon die YouTube-Zahlen auch nach oben geschossen. Also wenn man sich unseren Kanal anschaut, hat der Lockdown schon auch die Aufrufzahlen nach oben schießen lassen. Also was ja zum Start einfach super gut ist, weil Voll. Du einfach so ein bisschen Starthilfe, könnte man sagen, dabei hast.
Genau, also es war sehr, sehr gutes Timing. Hätte ich nicht besser planen können. War mir damals auch nicht bewusst, dass ich jetzt viel mehr Klicks bekomme als zu normalen Zeiten. Aber ich habe mich natürlich drüber gefreut, weil die Leute sehr, sehr viel Zeit hatten, sich über Fahrräder eben Gedanken zu machen, sich schlau zu machen, welche Räder auch gerade für sie in Frage kommen und eben auch dieses Gravelbike-Thema so akut wurde. Also gerade Anfang 2020 war so der Startschuss für Graveln und so viele Leute, die noch nie ein richtig teures Rad gekauft haben, haben sich dann Gedanken gemacht, soll ich mir ein Gravelbike kaufen? Wie viel soll ein Gravelbike denn für mich kosten? Brauche ich einen Carbonrahmen? Brauche ich breite Reifen? Brauche ich dünne Reifen? Brauche ich einen Stack-to-Reach von 1,44? Brauche ich einen Lenkwinkel von 70 Grad oder von 72 Grad? Solche Gedanken haben sich die Leute gemacht und die haben sich davor halt noch nie mit diesem Thema beschäftigt. Und die waren eben auf der Suche nach möglichst einfach, also verständlichem Content, der halt von jemandem erklärt wird, der jetzt nicht so ein herablassender Nerd ist. Und das habe ich versucht eben.
So wie wir.
Ja, genau. Ja, bei euch ist ja auch so, sind wir immer auf Augenhöhe. Ihr habt ja die Zuschauer.
Ja, versuchst zu retten, ja.
Ja, aber euer Kanal funktioniert ja auch, weil ihr es auf Augenhöhe macht.
Ja, so versuchen wir es auf jeden Fall, ja.
Genau, weil ihr von der Art ja auch so seid. Und
ablassend, nur nerdig.
Ich bin nicht nerdig, nur ablassend.
Okay. Ja, du hast ja mehrere positive Faktoren gehabt. Du hast einmal Corona gehabt, wo die Leute allgemein mehr auf YouTube waren und auf Netflix und Co., weil sie einfach sich beschäftigen mussten in irgendeiner Form. Du hast das Thema Fahrrad gehabt, was ja zu dem Zeitpunkt auch extrem geschossen ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einen Reisekanal gemacht hättest, wäre das wahrscheinlich eher schwierig geworden zum Zeitpunkt. Du hast dann noch einen Trend im Fahrrad abgepasst, der auch extrem angefangen hat zu diesem Zeitpunkt.
Ja. Und YouTube eben als Social Media hatte ich...
Genau.
Hat auch ganz gut funktioniert zu dem Zeitpunkt, weil das war eine Zeit, wo es noch nicht so viel auf YouTube gab und auch die Medienlandschaft halt Schwierigkeiten hatte, sich zu finden in diesen neuen digitalen Medien, wo halt viele Printmedien sich einfach nochmal ein bisschen rausgehalten hatten und auch bei der Berichterstattung von Gravelbikes noch mega unsicher waren am Anfang. Also da gab es Rennradzeitungen, denen das Thema halt einfach zu Mountainbike-lastig war. Mountainbike-Zeitungen war das Ganze zu Rennradlastig und man wusste nicht so recht, wo sollen wir diese Gravelbikes jetzt abbilden. Und es gab noch nicht so richtige Gravelbike-Zeitungen oder Blogs und so. Und das hat sich da alles erstmal so langsam finden müssen. Und der YouTube-Kanal hat halt eben einen großen Vorteil, dass er auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise diese Plattform nutzt, um den richtigen Zuschauer zu finden. Und wenn du dir einmal ein Gravelbike-Video angeschaut hast, dann kriegst du halt mit Sicherheit die nächsten ja, 2 Jahre immer noch Gravelbike-Videos angezeigt in deinem Feed.
Also Glück gehabt, sozusagen beim Start, guter Zeitpunkt einfach. Glück ist ein, aber guter Zeitpunkt, aber auch durchgezogen. Also muss ich auch ganz klar sagen, weil es gibt ja so viele Leute, die fangen mit YouTube an. Sehen wir in der Fahrradhändlerwelt ehrlicherweise auch regelmäßig, dass jemand sagt, okay, das scheint ganz erfolgreich sein zusammen mit diesem YouTube. Jetzt mache ich mal einen YouTube-Kanal und dann wird im Winter irgendwie schnell 5, 6 Videos produziert und dann ist gar nichts. Das ist schon gar nicht so einfach, eine frequente Zahl an Videos regelmäßig rauszubringen, auch wenn es vielleicht einfach wirkt von außen.
Soll es ja auch.
Aber es ist eine Challenge sozusagen, in der Regelmäßigkeit Sachen zu produzieren. Wo stehst du denn heute mit dem Kanal?
Finanziell jetzt oder was?
In allen Ebenen, also Abonnenten, Aufrufzahlen, finanziell.
Also der Kanal hat jetzt 54.000 Aufrufe, das ist jetzt auch nicht gigantisch viel.
Abonnenten.
Ja genau, sorry. Ich kenne mich nicht so gut aus mit diesen ganzen KPIs.
54 Aufrufe jetzt.
Nee, 54.000 Abonnenten. Das ist nicht gigantisch viel, um ehrlich zu sein. Das ist gar nicht mal so groß, verglichen jetzt mit Tech-YouTubern beispielsweise oder auch internationalen Fahrrad-YouTube-Kanälen. Da gibt es schon mehr, aber die Klickzahlen sind relativ ordentlich. Also in diesen 5 Jahren sind jetzt 15 Millionen und ein paar zerquetschte Klicks eben bei rumgekommen, die sich dann im Schnitt 6 Minuten mit irgendeinem Video von mir beschäftigt haben. Und das sind eben Leute, die halt vor allem daran interessiert sind, sich für relativ viel Geld ein Fahrrad zu kaufen. Und das ist Fahrradherstellern sehr, sehr viel wert, auch genau diese Leute mit ihren Produkten zu erreichen, beziehungsweise für mich auch eben diese Challenge, jedes Video so zu verpacken, dass es auch Leute schauen wollen, vor allem lange schauen wollen. Und mittlerweile denke ich oder hoffe ich, eben, ich kenne ja jeden einzelnen Zuschauer leider auch nicht, aber immer wenn ich jetzt Leute sehe, die meine Videos viel schauen, dann hoffe ich, dass irgendwann mal so ein Grundinteresse einfach an dem Thema entsteht, an den Rädern entsteht, der ähnlich wie bei Autokanälen ist, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Hamid Taylor Made Cars oder JP Performance oder sowas anschaut, dass man einfach ein Grundinteresse an den Autos und an den Leuten vielleicht auch hat, an den Videos, wo es dann gar nicht darum geht, kaufe ich mir das Rad oder will ich das unbedingt haben, sondern ja, ich lasse mich davon einfach so ein bisschen berieseln, vielleicht inspirieren und schau mir das aus Vergnügen einfach an. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren ganz schön gewachsen und die Anzahl der immer wiederkehrenden Zuschauer ist auch ganz schön groß, würde ich sagen. Also ich habe so im Schnitt 450.000 Views pro Monat und das sind 150.000 verschiedene Personen pro Monat. Und das ist schon ein Zeichen, dass die Leute sich also im Schnitt 2, 2,5 Videos anschauen von mir.
Also man sagt immer, es sind keine so großen Zahlen, man muss mal überlegen, wie viele 150.000 Leute sind.
Yeah.
Also stellen Sie sich was passt in den Fußballstadion rein? 70.000 Leute?
Keine Ahnung, ich war noch nie. Ja. Also, ja, es ist viel. Ja.
Also 2 Fußballstadien?
Ja, das darf man sich nicht vorstellen. Dass, ich finde auch, also jedes Mal, ich habe jetzt schon einige Videos hochgeladen, ich finde auch so die ersten 100 Views kann man sich noch so einigermaßen vorstellen. Und dann nimmt das halt so eine Dimension an, die man sich eigentlich gar nicht mehr so mit vernünftigen Gedanken erklären kann. Ich verstehe es selber auch irgendwie nicht. Also man wird dann auch so abgestumpft. Also was ist jetzt viel? Welche Viewzahl möchte ich denn erreichen? Und ich meine, du musst halt auch im Internet dann denken, wenn das jetzt 10 Leute anschauen, dann gefällt das vielleicht einem nicht. Wenn das jetzt 100.000 Leute anschauen und es gefällt 1.000 Leuten nicht, da hast du schon was ab und zu in den Kommentaren zu tun, dass du da die Stimmung wieder einfängst, dass da nicht einfach jemand komplett seinen Facebook-Bullshit da unten verbreitet. Und das ist schon auch anstrengend. Also das ist jetzt was man vielleicht auch in der heutigen Social-Media-Zeit manchmal vergisst. Das ist cool, so viel Reichweite zu haben, aber man hat auch viel mit schwierigen Personen in Kommentarspalten zu tun. Und das ist schon ein Preis, den man zahlen muss, wenn man sich jetzt heute im Social-Media-Bereich ausbreiten möchte.
Was meinst du mit schwierigen Kommentaren?
Sowas wie persönliche Beleidigungen ist okay. Also
was machst du damit? Löschst du die dann, oder?
Meistens lasse ich sie stehen. Also ich meine,
also auch wenn du beleidigt bist.
Ja, also wenn ich beleidigt werde, so zum Beispiel, was manchmal kommt, ist, dass ich für manche zu dick bin. Also das habe ich manchmal. Dann kommt dann so ein Kommentar wie Felix wird immer runder. Aber es stimmt halt. Also ab und zu werde ich ein bisschen dicker. Manchmal esse ich mehr. Manchmal fahre ich weniger Rad. Manchmal habe ich ein bisschen ungesünderen Lebensstil. Dann muss ich mir sowas anhören. Und
das ist ja total, also muss ich sagen,
Ja, deswegen diese Schlabberklamotten.
Ja. Also bitte.
Und manchmal sind es aber auch, manchmal ist es auch Kritik, die absolut gerechtfertigt ist. Also irgendwie, dadurch habe ich auch gelernt, Fahrräder zu reviewen, weil eben die Kritik wahnsinnig harsch ist auf YouTube. Gerade so für Einsteiger, da machst du so viele Fehler, wie du eine Geometrie zum Beispiel verklärst oder bring mal irgendwie eine falsche Reifengröße irgendwie ins Video rein. Da wirst du zerrissen im Video. Geschweige denn irgendwie einen Open-Mold-Rahmen, den du vorher nicht als Open-Mold-Rahmen deklarierst, weil du es nicht gewusst hast. Da ist in den Kommentarspalten ein halber, das ist ein richtiger Shitstorm. In einem sehr, sehr kleinen Ausmaß. Also es kriegt kaum jemand mit. Aber für dich selber ist es natürlich in dem Moment schon ein Thema, mit dem du dich dann beschäftigen musst. Und dadurch wird man immer feinfühliger und auch ein bisschen überlegter eben, wie man etwas formuliert. Und manchmal hat es eben sehr, sehr positive Aspekte, dass es vor allem fachlich halt dann einfach immer richtiger wird. Aber manchmal wird es einfach so glatt gebügelt, dass man versucht, nicht anzuecken, um diese Kommentare zu entgehen. Und da bin ich jetzt momentan, Gott sei Dank, noch auf so einer Größe, wo ich sage, da habe ich jetzt nicht allzu viele Leute, die einfach nur haten, sondern vor allem konstruktive Kritik eben auch anbringen.
Also konstruktive Kritik ist ja super gut.
Mega.
Ja, da kannst du ja was draus machen, du kannst dich verbessern, du bekommst hier noch Verbesserungsvorschläge. Das ist ja ein bisschen so der Vor- und Nachteil gleichzeitig in der Fahrradbranche, dass du auch sehr viele Experten hast.
Alle.
Also Experten, ja. Aber auch wirklich Experten dabei sind, also wo du wirklich auch viel daraus mitnehmen kannst. Wir beim Fitbikes-Kanal, wir kommentieren ja auch relativ viel, also sind ja sehr aktiv in den Kommentarspalten. Aber Persönlichkeit, also persönliche Anfeindungen, egal ob die jetzt halt gegen uns gehen oder gegen einen anderen Zuschauer oder Zuschauerin, löschen wir.
Ja.
Also das finde ich halt einfach, also wenn du da so ein Hate-Shitstorm unter dem Ding hast, wo sich dir gegenseitig an ja, scheißen, das, in Anführungszeichen, ja. Also für kein besseres Wort ein, ehrlicherweise, also wo wirklich wüste Schimpfungen teilweise untereinander, aber teilweise auch so seltenst, aber auch manchmal gegen den Kommentator, das finde ich halt einfach auf dem Ding, besonders beeinflussen kann, hat es keinen Platz.
Du musst halt gucken, dass die Grundstimmung einigermaßen positiv und konstruktiv bleibt, und wenn da halt einer dabei ist, der, also bei mir gibt es zum Beispiel auch keine gelben Karten, wenn einer einen Interviewpartner von mir zum Beispiel beleidigt, also wirklich so persönlich beleidigt oder auch äußerlich beleidigt oder ja einfach auch so Verschwörungstheorien oder so ein Quatsch einfach, der einfach nicht stimmt oder auch vielleicht auch gar nichts mit dem Video zu tun hat, postet, dann blende ich den einfach aus. Und das ist eine der geilsten Funktionen, die es eben bei YouTube gibt. Du kannst den Nutzer ausblenden und der kriegt nicht mal mit, dass er gar nicht mehr zu sehen ist auf dem Kanal. Du kannst weiterhin kommentieren auch, glaube ich. Zumindest sehe ich den Kommentar nicht mehr. Er sieht seinen noch, aber er weiß nicht, dass er ja von niemandem auf der Welt mehr wahrgenommen wird. Und das ist eine ziemlich nützliche Eigenschaft, aber ich finde es schon, ja, dieser Hass kommt auch immer in Wellen. Also in so wirtschaftlich unruhigen Zeiten wie jetzt gerade sind die Leute schon eher dazu geneigt, auch mal richtigen Bullshit in die Kommentare reinzuschreiben.
Okay, darüber können wir ein ganz anderes eigenes Video machen, aber lass uns mal ganz kurz zurückkommen zu dem finanziellen Aspekt, weil wir haben ja hier im Business-Kontext im Ganzen, wie reich bist du denn jetzt mittlerweile?
Mega, ist krass. Ich weiß es gar nicht, das ist... Also ich weiß es echt nicht. Und das ist halt echt ein Riesenthema als Selbstständiger. Du weißt nie, wann der nächste graue Brief zur Tür reinflattert und einfach mal einen sechsstelligen Betrag von deinem Konto haben will. Das ist richtig, richtig crazy. Und das habe ich vollkommen unterschätzt und war am Anfang auch steuerlich einfach auch so minimal gut aufgestellt, also mit einem durchschnittlichen Steuerberater. Und habe das jetzt als großes Learning dieses Jahr mal angepackt und versucht das Ganze jetzt auch mal ein bisschen geschickter aufzustellen, um halt auch für die Zukunft nicht mehr solchen Überraschungen ausgeliefert zu sein, wie nachträglich Vorauszahlungen, erste Formulierungsketten und Summen, die, wo einem wirklich nur noch die Ohren schlackern, wo man einfach nicht, man kann schon ungefähr damit rechnen, die Hälfte, die reingeht, geht wieder ins Finanzamt, und ich gehe relativ sparsam mit dem um, was ich verdiene. Aber wenn sich da mal über die Jahre so ein bisschen dann irgendwas anstaut, was dann auf einen Schlag zurückgezahlt werden muss, dann kann es einem, wenn man nicht gut wirtschaftet, richtig das Genick brechen. Und ich hatte das Glück, dass ich relativ viel eben zur Seite gespart hatte und jetzt dieses Jahr einfach einen unglaublichen, also einen mittleren sechsstelligen Betrag einfach innerhalb von 2 Monaten auftreiben musste, um mir den wieder zurückzuzahlen. Und deswegen, keine Ahnung, also es geht viel Geld rein, aber es geht wahnsinnig viel Geld auch raus. Und um das in Zukunft ein bisschen besser zu steuern, bin ich jetzt nicht mehr Einzelunternehmer, sondern Geschäftsführer von der GmbH und will dann darauf auch andere Strukturen noch aufbauen. Also, dass ich nicht nur YouTuber bin, sondern halt auch andere Unternehmungen habe, die dann auch für den Fall der Fälle, wenn dieses YouTube-Game irgendwann nicht mehr funktioniert, mir weiterhin auch Spaß machen und ja, mich auch finanziell absichern.
Jetzt hast du das, finde ich, sehr, sehr schön umschifft. was kommt denn ungefähr um das Größenmäßig pro Monat jetzt rein?
Pro Monat?
Ja. Ungefähr, muss ja nicht im Detail.
Was kommt bei dir umsatzmäßig pro Monat rein?
Bei YouTube?
Also nee, privat.
Ich bin angestellter Geschäftsführer. Das ist kein großes Geheimnis.
Also ich kann jetzt nicht alle Zahlen offenlegen, natürlich, das wäre ein bisschen fies. Aber es ist schon gut. Also es ist ungefähr, was reinkommt, ist schon gut. Aber man kann halt nicht einschätzen, wann was wieder rauskommt. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Und es ist verdammt viel Arbeit.
Also sind es irgendwie 50.000, 100.000?
Mehr.
Pro Monat?
Nee, pro Monat nicht. Aber im Jahr.
Okay. Kannst du gut dafür leben, könnte man sagen. Aber machst du es momentan noch komplett alleine? Mhm. Oder hast du irgendwie einen Cutter,
also ich
hab, oder
Videograf? Nee, ich habe Freelancer, mit denen ich dann zusammen die Videos filme. Also da nehme ich professionelle Filmer und ab und an auch eine Cutter, wenn es richtig eng wird. Das ist das, was ich schon auslagere. Ich würde gerne noch mehr auslagern, auch ein bisschen mehr konzeptionell und auch auch vielleicht auch die Skript schreiben zum Beispiel auslagern, damit da noch ein bisschen mehr journalistischer Touch reinkommt. Also so Sachen, die ich vielleicht noch nicht oder die ich gar nicht lernen möchte. Also ich bin ganz gut im Schneiden, aber ich glaube, es gibt Leute, die das noch besser können. Und ich mache es vor allem effizient, also richtig schnell. Und ich hätte, glaube ich, schon gerne jemanden, der das festangestellt richtig, richtig gut macht und da halt aus dieser Footage nochmal mehr rausholt. Und das wäre so der nächste Schritt. Aber ich meine, jetzt mit den Freelancern fährt man sehr, sehr gut und es gibt auch wirklich wahnsinnig fähige Leute, Gott sei Dank in München, auf die man dann zurückgreifen kann, die auch Bock haben auf das Thema, die richtig schöne Videoaufnahmen auch machen oder die auch gut schneiden können. Das ist schon cool.
Was heißt, du buchst sozusagen einen Freelancer für 5 Stunden oder machst du irgendwie 3 Videos in der Zeit? Oder?
Nee, ich buche die pro Projekt. Also wenn ich jetzt ein Video mache, also bei mir ist ja eh alles so projektbasiert geplant. Ich mache Einzelvideos mit einem Hersteller und sobald ich weiß, das Rad kommt, dann organisiere ich den Dreh mit einem Filmer, schreibe das Skript, teste das Rad vorher und dann gehen wir an einem sonnigen Tag, wenn das Wetter gut ist, irgendwo an eine schöne Location und filmen das Ganze. Und der schreibt mir dann seine Rechnung und ich schreibe eine Rechnung an den Hersteller und dann am Schluss kommt das Finanzamt.
Ja, okay. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, ich meine, du machst das Ganze ja seit ungefähr 4 Jahre.
Mhm, 5, ja.
Was war so der größte Fehler, den du aus deiner Sicht gemacht hast? Mhm. Also das hast du ja so das Thema Steuern, hast du ja schon angesprochen. Das ist in der Tat auch etwas, wo echt viele drüber fallen. Also das Fiese ist ja, du fängst an, dich selbstständig zu machen, dann machst du das erste Jahr, dann machst du das zweite Jahr, dann machst du im zweiten Jahr vielleicht deine Steuererklärung im Laufe des Jahres, dann kommt das dritte Jahr. Und dann kommt das Finanzamt und sagt, du musst die Steuern zahlen für das erste Jahr, für das zweite Jahr und für das nächste, dritte Jahr. Das ist etwas, wo ganz, ganz viele dran crashen. Und ich will nicht sagen, dass bei mir nicht viel anders war. Das war echt eine große Überraschung damals. Zum Glück war das handelbar. Aber das ist so ein großes steuerliches Thema, was sehr häufig unterschätzt wird. Mhm. Aber was würdest du sagen, war so ein richtig großen Fehler, den du gemacht hast?
Ich glaube, einen Fehler, den ich immer wieder mache, der auch echt schnell passiert, wenn man in dieser ganzen Content-Creation-Thematik drin ist, ist, dass ich dazu neige, mich zu vergleichen. Und da kann man nur verlieren. Also es gibt super gute Tools, wie man eben auch zum Beispiel die Kanäle von den Konkurrenten analysieren kann und schauen kann, wie stark ist deren Abonnentenwachstum, wie viele Views haben die jetzt übers Jahr zum Beispiel generiert, wann haben die einen Peak, wann ist ein Video bei denen gefloppt. Und da neige ich schon sehr dazu, zu analysieren, was bei den Konkurrenzkanälen passiert. Und wenn die gerade richtig gute Videos machen, also gut geklickte auch oder handwerklich auch wahnsinnig gute Videos, dann ist es manchmal so, dass es nicht unbedingt inspiriert, sondern eher bremst. Und das ist vielleicht ein Fehler, den ich immer noch mache. Also das würde ich schon so sehen. Weil wenn man es schafft, diesen Wert, den man selber eben in seine Videos reinbringt, zu sehen, dann braucht man nicht unbedingt einen Vergleich mit anderen, um zu sehen, wie wertvoll eigentlich auch die eigenen Klicks sind oder die eigene Reichweite ist. Weil es für jeden Creator eigentlich da draußen Platz gibt. Also es gibt noch so viel Platz im Internet und Fahrrad-Creator gibt es unfassbar wenige, dafür, dass es so viele Fahrradfahrer gibt. Und trotzdem vergleicht man sich halt mit den paar Hanseln, die halt im Internet schon ihren Senf da rausposaunen.
Aber wer ist denn dein größter Konkurrent?
In Deutschland? Würde ich sagen Rennrad News. Aber ich habe ein saugutes Verhältnis zum Thomas Parz. Für Jan kenne ich auch schon seit 10 Jahren, das ist Jan Gartmann, Moderator von Rennrad News. Er hüpft auf den gleichen Events rum, wir machen die gleichen Videos. International ist es jetzt schon so, dass ich mich eben mit den eben genannten Ben Delaney zum Beispiel messe oder dass ich auch mal gucke, was Velo 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 macht mit Shoddy Dave. Das ist auch ein wahnsinnig guter Journalist einfach. Mit dem vergleiche ich mich natürlich auch, weil ich mir von dem auch viel abschauen möchte auch oder ich auch einen sauguten Typ finde. Oder in England David Arthur mit Just Ride Bikes. Das ist eine wahnsinnige Content-Maschine. Also es ist irre, wie viele Videos und gute Videos, der vor allem raushaut, oder Rob Wrights EMTB, ist auch irre, was der für eine Produktionsqualität hat. Und wenn du ein Video von ihm anschaust, dann fängst du zum Weinen an und dann denkst, wie viel Arbeit steckt der in so ein Video rein und wie viele Leute haben das geeditet, wie viele Stunden war der im Color Grading allein und der Ton einfach so kristallklar und alles so mega geil und auch auf den Punkt moderiert. Das sind schon so Kanäle, wo ich mit einem weinen und einem lachenden Auge zuschaue. Und in Deutschland gibt es Gott sei Dank noch relativ wenig Konkurrenz, die sich vor allem auf diese Fahrrad- und vor allem Gravelbike-Tests konzentrieren. Gibt es immer wieder welche, die halt dann so aufkeimen, das behalte ich dann auch im Blick, aber die geben relativ früh dann wieder auf.
Das meinte ich ja vorhin. Also es schaut einfach aus, aber die Kunst ist dran zu bleiben und regelmäßig das rauszubringen. Okay, du hattest ja ein privates Ereignis, sag ich mal, was ja hier und da ein bisschen, man sich ein bisschen neu sortieren muss, könnte man sagen. Also du bist Vater geworden, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Wie war denn dann so die Gedankenwelt? Also da warst du ja schon YouTuber, du warst schon selbstständig. Hast du denn nochmal irgendwie dann einen Moment gehabt, wo du dran gezweifelt hast, dass jetzt das hier das der richtige Weg ist? Weil jetzt könnte man ja sagen, jetzt hast du dich ausgetobt, 2, 3 Jahre, aber jetzt fängt dein Ernstleben an, jetzt müsste man auch wieder mal so beim Konzern vorstellig werden.
Ich habe heute erst mit meiner Freundin drüber gesprochen. Ja. Ich war heute beim Notar, habe diese GmbH gegründet, bin nach Hause, habe mit meiner Freundin gesprochen, dass ich gerne Kippen verkaufen würde an der Tankstelle oder so, dass das mein Traumjob wäre. Und dann meinte sie, ja, das sagst du jedes Mal, wenn du irgendwie einen Schritt nach vorne gehst, gehst du am liebsten gleich wieder 2 zurück. Und so ähnlich war es auch, als mein Sohn geboren worden ist vor 3 Jahren, das war, oder unser Sohn, das war natürlich ein Ereignis, was alles durcheinander gewirbelt hat, weil das war 2022, da habe ich eher so von Hand in den Mund gelebt, auch noch nicht richtig dieses Steuerthema verstanden, auch noch nicht diese massiven Rückzahlungen leisten müssen und dachte eigentlich, ich bin so auf Monte-Niveau jetzt. jetzt habe ich es geschafft. Und damals waren, die Content-Landschaft war auch noch relativ konkurrenzlos in diesem Gravelbike-Bereich, deswegen habe ich eigentlich da auch keine Gefahr gesehen, dass es so weitergeht. Aber was ich total unterschätzt habe, ist, wie viel Zeit einfach ein Kind auch braucht oder wie viel Zeit ich als Vater eben auch meinem Kind widmen möchte. Und dann ging es schon in die Richtung, dass ich mich viel besser strukturieren wollte, dass ich ganz genau gerechnet habe, was bringt mir jetzt diese Arbeitsstunde und warum sollte ich diese Arbeitsstunde nicht mit meinem Kind verbringen. Und dann kriegt Zeit auf einmal so einen ganz anderen Wert und das hat eigentlich alles auf den Kopf gestellt, was ich dann auch abgerechnet habe an Zeit, wie viel Energie ich in dieser einen Arbeitsstunde dann eben auch aufbringen wollte. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das hat schon, weil Zeit jetzt so einen hohen Wert hat, will ich mir das auch gut bezahlen lassen, beziehungsweise so komprimiert arbeiten, dass ich in relativ kompakten Arbeitstagen sehr, sehr viel schaffe. Das heißt, wenig Meetings, wenig Reisezeit, wenig Pendeln. All diese Zeit spare ich mir und mache in dieser Zeit eher komprimiert, mein Video, schneide es schnell, lade es hoch, kümmere mich um alles, was nötig ist, um den Kanal weiterhin wachsen zu lassen. Aber in der Freizeit habe ich keinen Gedanken an den Kanal, sondern ich kümmere mich nur um mein Kind. Und das ist etwas, was was nach wie vor eine riesen Challenge ist, aber was worüber ich auch sehr dankbar bin, eben als Selbstständiger, dass ich mir meine Zeit frei einteilen kann, dass ich einfach mal, keine Ahnung, das Kind dann um zwei holen kann vom Kindergarten, wenn er früher aus hat oder auch mal später zum Arbeiten anfangen kann. Andererseits ist es auch dann immer ein ganz schöner Painpoint zu überlegen, rentiert es sich jetzt für mich, 3 Tage da nach Italien zu fliegen, um nur ein Video zu machen, das dann unbezahlt ist? Oder wäre ich lieber eigentlich mit meinem Kind im Museum oder auf dem Spielplatz? Und da fangen dann schon so Gedankenkarusselle an, wo man vielleicht auch nie die richtige Antwort findet.
Also könnte man sagen, das hatte ich eigentlich als YouTuber, als selbstständige Person, also Selbstständiger, effizienter gemacht.
Ja, absolut. Ja. Also allein zu wissen, dieser Moment, wo du jetzt arbeitest, den kannst du nicht mit deinem Kind verbringen. Und das ist schon ziemlich schmerzhaft. Also Arbeit muss Spaß machen dann und es muss auch irgendwie erfüllend sein. Und wenn es das nicht ist, dann ist der Lohn auch nur Schmerzensgeld. Und manchmal ist es in der Arbeit eben so, aber ich habe jetzt das Glück, dass meine Arbeit mich auch ziemlich erfüllt und dass ich mega Spaß habe bei dem, was ich mache. Und das ist manchmal auch eine Erweiterung oder es hilft mir halt, den Alltag auch mit dem Kind noch besser zu ertragen, weil ich halt einfach ein Outlet habe in der Arbeit, was mich sehr, sehr erfüllt. Und das macht mich dann, glaube ich, auch zu einem erträglicheren Papa. Als wenn ich da frustriert aus meinem 9-to-5 rausstapfen würde.
Ja, ist doch cool. Was würdest du jetzt, hat jemand, der jetzt vielleicht zuschaut, überlegt, ja, okay, könnte ich vielleicht auch YouTuber werden, egal jetzt in welchem Bereich, was würdest du dieser Person raten?
Ja, mach's auf jeden Fall. Ich glaube, was wichtig ist, dass man super flexibel ist in der Ausrichtung, wie man den Content eben macht. Also da ist ja jetzt gerade ein Riesen-Challenge eben mit AI, mit schon auch viel Konkurrenz, wenn man jetzt startet. Und ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass man kleine Erfolge sieht und sich nicht von manchen Rückschlägen niederstrecken lässt und einfach dann keinen Bock mehr hat irgendwann.
Was war für dich ein Rückschlag?
Ich glaube tatsächlich einfach, dass wenn man merkt, wie schwer es ist, Geld zu verdienen und wie erbarmungslos und unpersönlich diese Briefe vom Finanzamt, ich fange damit nochmal an.
Er scheint dir sehr bewegt zu haben.
Das ist schon was, wo ich schon auch mit Tränen in den Augen dann einfach so einen Brief in der Hand halte und mir denke, fuck, das sind 12 Videos, die ich produzieren muss, um allein diesen Wert, der jetzt mit einer Überweisung weggeht, wieder zurückzuschicken. Und das sind schon Momente, wo man das Ganze hinterfragt und sich denkt, das wäre jetzt eigentlich cool, auch einen Arbeitgeber zu haben, der die Krankenkasse zahlt, der betriebliche Altersvorsorge und sowas übernimmt. Und am Ende des Monats ist immer das gleiche Gehalt auf dem Konto. Das sind so Momente, wo man das Ganze hinterfragt. Und vielleicht ist es auch manchmal sinnvoll, das zu hinterfragen. Aber das Schöne ist, wenn man es durchhält, dann ist, glaube ich, immer am Ende die bessere Entscheidung, selbstständig zu sein. Oder vielleicht auch YouTube.
YouTuber zu sein. Okay, letzte Frage von mir. Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ja, eher hinter der Kamera als vor der Kamera. Also
echt? Warum?
Ich glaube nicht, dass ich mit, jetzt bin ich 33, in 10 Jahren bin ich 43, massiv in der Midlife-Crisis drin. Wie alt bist du, Markus?
Wie alt bin ich? Laut meinem Pass bin ich 38.
Ja.
Laut meinem Armband aber nur 33.
Du bist viel beim Muay Thai-Boxen oder MMA.
Ich war in den letzten Monaten gealtert, ich war schon 31.
Ah, krass. Wow, jünger als ich. Ja, ich bin 32 von meinem biologischen Alter gerade. Da möchte ich auch ein bisschen ran. Also ich versuche jetzt schon, ich glaube nicht, dass dieses YouTube-Game die nächsten 10 Jahre bestehen bleibt. Ich glaube,
warum nicht?
Wir leben in einer Zeit, wo Content einfach wahnsinnig schnell konsumiert wird und die Qualität von Content immer mehr abnehmen muss, um die Frequenz eben aufrechtzuerhalten. Und was mir halt Spaß macht, ist in relativ tiefgründige Art und Weise in 12, 14 Minuten irgendwas über Technik zu erzählen. Und wenn ich das Ganze in einer Minute, das mache ich auch immer, dass ich das in eine Minute short reinpress, dann musst du so viel weglassen, was zur gesamten Wahrheit von so einem Rad auch gehört, dass es mir manchmal einfach auch so vorkommt, als wäre ich da jetzt schon irgendwie eine Generation drüber, als wäre ich zu alt für YouTube Shorts oder Instagram Reels oder TikTok erst recht. Und das wird in den nächsten Jahren sicherlich vielleicht zunehmen. Und ich haben ein wahnsinniges Interesse. Ich habe ein Interesse daran, das zu verstehen und auch weiterhin irgendwie auch zu analysieren. Aber ich glaube nicht, dass ich der Richtige bin, um mit 43 immer noch vor der Kamera zu stehen. Da macht es mir auch viel zu viel Spaß im Hintergrund, darum her zu organisieren und da auch Sachen irgendwie zu verwirklichen. Und jetzt passt YouTube voll und ich bin richtig, richtig motiviert, die nächsten Jahre das auch noch durchzuziehen. Aber ich glaube, dass ich in 10 Jahren eher mich um meine eigene Sportlichkeit auch ein bisschen mehr kümmern möchte und dass ich auch vielleicht nicht mehr vor der Kamera stehe.
Okay. Felix, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du nach einem Jahr Vorbereitungszeit dich jetzt hierher getraut hast und diesen zahlreichen Fragen Reden Antwort gestanden bist.
Du hast dich ein Jahr lang vorbereitet.
Ah, ich habe mich ein Jahr lang vorbereitet.
Das hat man gemerkt.
Ja, ja. Ich habe es ja auch alles auswendig hier rausgehauen. Ich würde vorschlagen, wir machen das wieder in einem Jahr, damit ich ja genug Zeit habe, mich sozusagen vorzubereiten. Was ich super spannend würde, wäre diejenigen, die es auf YouTube sehen, gerne auch mal auf, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Vielleicht wird der Felix sie beantworten, vielleicht auch nicht, werden wir dann sehen. Aber vielen, vielen Dank, dass du offen und ehrlich dich hier deinen Werdegang dargestellt hast. Ich fand es super spannend, weil es ist ja schon etwas, was sozusagen jetzt nicht so ganz alltäglich ist. Und es ist immer eine Hürde, die man geht von einem Angestelltenverhältnis in ein Selbstständigkeitsverhältnis, auch mit einem Thema, was vielleicht hier und da ein bisschen belächelt wird. Mhm. Aber es war einfach sehr cool zu sehen, wie du das sozusagen gemanagt hast, finde ich.
Ja, vielen Dank, Markus. Und danke für die Inspiration.
Sehr gerne. Das freut mich noch viel mehr.
Wir sehen uns in einem Jahr.
Jawohl.
Bis dann. Ciao.